Herzlich willkommen bei Freak Radio. Die heutige Magazinsendung steht ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Desiree Ackerer. Zunächst hören Sie ein kurzes Interview mit Franz Josef Hoenig. Gemeinsam mit einem Team aus Journalisten und Journalistinnen mit Behinderung hat er unlängst einen barrierefreien Stadtführer für Wien herausgegeben. Im Anschluss an diesen Beitrag hören Sie ein Interview mit Florian Jung. Der Rollstuhlfahrer spielt die Hauptrolle im Kinofilm Love Science. Doch zunächst zurück zu Franz Josef Hoenig und dem barrierefreien Stadtführer. Das 384 Seiten starke Handbuch ist im Falter Verlag erschienen und gibt Auskunft über barrierefreie Freizeitangebote in Wien. Außerdem gewähren behinderte Menschen, die in Wien wohnen, Einblicke in ihren Lebensalltag. Ein Beitrag von Christoph Dirnbacher. Wie kam es zu der Idee, einen Ratgeber für behinderte Menschen zu entwickeln?
Die Idee ist entstanden mit Florian Klenk zusammen, ein Falter-Redakteur. Er hat gesagt, es wäre endlich was, dass man im Falter, in diesen Falter-Ratgebern auch einen Wienführer macht für behinderte Menschen. So was hat es nicht gegeben. Barrierefreiheit. Habe ich gesagt, ja, das finde ich auch interessant, aber es müsste ganz anders sein. Also, dass man Barrierefreiheit weiterfasst. Dass man nicht nur das auf Rollstuhlfahrer bezieht, sondern auch umfassend. Auch für blinde Menschen, gehörlose Menschen, lernbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer auch. Und er hat auch gemeint, weil seine Frau gerade schwanger war und er hat mir erzählt von den Problemen mit der Pränataldiagnostik, dass sie ja unter Druck gesetzt werden, möglichst viele Untersuchungen zu machen. Und es ist sein Vorschlag gewesen, dass man alle Themenbereiche reingibt, wo man irgendwie mit Behinderung konfrontiert wird. Und das sind sehr viele Lebensbereiche. Es kann sein, wenn man ein Kind bekommt bei der Pränataldiagnostik, das kann sein, wenn die Eltern pflegebedürftig werden oder wenn man durch einen Unfall behindert wird. Drin ist auch zum Beispiel, wenn ein behindertes Kind in die Schule kommt, was man tun kann, wie man sich wendet, wie man zu einer Integrationsklasse kommt. Oder auch, wie man persönliche Assistenz bekommt, wie man sie finanziert, wie man sie organisiert, welche Kontakte es gibt. Es ist kein gewöhnlicher Stadtführer. Es ist ein kleiner, schlauer Stadtführer, Ratgeber. Das erste Kapitel umfasst so die Lebensumstände. Von der Geburt bis zur Schule, Wohnungssuche, Arbeitsplatz, Pflegebedürftigkeit, wobei der Aspekt wirklich auf Integration und Inklusion gelegt ist. Also, dass man nicht in ein Heim kommt, sondern dass man möglichst zu Hause und möglichst integriert leben kann. Der zweite Teil, da habe ich so behinderte Menschen porträtiert, die in der Stadt leben. Auffallend war auch, dass sehr viele behinderte Menschen, die ich interviewt habe, keine Wiener sind, ja. Also zugeraste, quasi. Aber es hat sich gezeigt, dass das Wien als Großstadt in Österreich sehr viele Möglichkeiten für behinderte Menschen bietet und diese auch anzieht. Und da gibt es den dritten Teil. Da haben wir die Stadt untersucht, was kann man machen, was kann man unternehmen. Beginnen von Cafés, Restaurants, Bars, Sehenswürdigkeiten, Museen, ja, alles Mögliche. Auch wie man mit der U-Bahn, wie man mit der Straßenbahn zurechtkommt. Es sind auch Tipps für Ausflüge, zum Beispiel ein Schiff nach Bratislava oder ähnliche Dinge haben wir unternommen. Und dann gibt es noch einen Teil, im vierten Teil. Das ist ein Urlaubsteil. Da hat sich die Madis Neumüller, eine Journalistin im Rollstuhl, hat eine Woche lang sich als Touristin ausgegeben und hat sich in verschiedene Hotels, Jugendherbergen eingemietet und hat die Stadt besichtigt aus Touristensicht und hat dann ein Tagebuch geschrieben, dass man nachleben kann, dass man nachvollziehen kann oder auch auch einfach Tipps bekommt, wenn man hier Urlaub machen möchte.
Was ich noch fragen wollte, ich habe Kritiken gelesen, unter anderem auf Bizeps auch, und da kam der Vorschlag, die letzten Kapitel an den Anfang zu stellen und den Rest nach hinten. Können Sie dem Vorschlag was abgewinnen oder ist das was, was Sie sagen, das ist unsinnig, das würde die Reihenfolge, die wir festgelegt haben, zerstören?
Nein, das können wir sicher auch, man kann das sicher auch umdrehen. Die Kapitel, das ist keine Frage. Ich meine, das ist ja mein erstes Buch und das kann sich durchaus auch weiterentwickeln. Man kann die Teile umdrehen. Wir haben auch gemerkt beim Recherchieren, dass es eine Never-Ending-Story gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten auch inzwischen. Barrierefreiheit, und Barrierefreiheit ist ja umfassend. Wenn Gehörloser ganz was anderes braucht, wie ein Rollstuhlfahrer. Und das könnte auch ein noch dickeres Buch werden. Gar mindestens doppelt so dick. Es wäre auch sinnvoll, das beispielsweise im Internet anzubieten, dass man auch mit durch Suchbegriffe leicht die Dinge findet, und dann wäre es auch für blinde Menschen zum Beispiel leichter zugänglich. Diese Falterratgeber sind ja sind alles Projekte eigentlich, die sich sehr gut weiterentwickelt haben. Zum Beispiel Essen in Wien, Kind in Wien, Radfahren in Wien, das sind alles Bücher, die sich gut verkaufen und immer wieder Neuauflagen haben und sich und weiterentwickelt werden, also aktualisiert werden. Und ich hoffe, dass es auch der Wienführer zu einem Projekt wird, wo man weiter daran arbeitet und die neuen Möglichkeiten, die man recherchiert, da auch reinschreibt.
Gibt es jetzt schon Dinge, was Sie sagen, wenn es eine nächste Überarbeitung gibt, das würde ich anders machen oder das würde ich umstellen?
Zum Beispiel lernbehinderte Menschen, denke ich mir, könnte man noch mehr recherchieren, mehr rausbringen. Also zum Beispiel barrierefreies Lesen und barrierefreie Texte. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man weiter arbeiten könnte und sollte. Was gut gelungen ist, ist, dass bei jedem Ding, bei jedem Gebäude einfach das Erlebnis im Vordergrund steht. Und dass Betroffene Journalisten aus ihrer Sicht berichtet haben, wie es ist. Und dadurch werden die Dinge auch erlebbarer. Man geht nicht irgendwo hin, weil keine Stufen sind, sondern weil das Erlebnis im Vordergrund steht.
In der Idee eines barrierefreien Lebensratgebers steckt also noch viel Entwicklungspotenzial. Der Ratgeber Barrierefreies Wien ist im Falter Verlag erschienen. Nun zu dem oberösterreichischen Filmprojekt Love Science. Die Hauptrolle des Robert Peyer wird in Love Science von Florian Jung verkörpert, der selbst Rollstuhlfahrer ist. Im Freak-Radio-Interview spricht er mit Sandra Knopp über seine Schauspielkarriere und die Dreharbeiten. Was ist ihm durch den Kopf gegangen, als er den 85-minütigen Film zum ersten Mal sah?
Schräg, mich selber auf der Leinwand zu sehen, aber doch abgesetzt, weil mir gerade klar war, dass es eine Filmfigur ist und dass die Filmfigur mit mir nicht wirklich viel zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, die erste Rohfassung, die Prosafassung vom Buch gelesen habe, bin ich in meinem Stammlokal gesessen, weil ich mich da besser konzentrieren kann, weil ich da nichts habe, was mich ablenkt, habe das Buch gelesen und habe geweint, weil ich mir gedacht habe, wie lange kennt mich der Regisseur jetzt? Der hat mein Leben aufgeschrieben. Aber als Schauspieler musst du die Figur von dir wegnehmen, damit du nicht zu sehr in den Sog reinkommst. Und du musst als Schauspieler einfach wissen, wo die Figur beginnt und wo sie aufhört.
Ja, aber wo hat die Figur begonnen und wo hat sie aufgehört?
Die Figur ist einfach, der traut sich mehr. Ja? Also der sagt einfach deutlicher und sagt einfach deutlicher, was er sich denkt. Lässt seinen Aggressionen, die bei mir durchaus auch vorhanden sind, aber wesentlich, wesentlich leichter und freier Lauf als ich, weil ich mir sofort überlegen würde, was denn die Umwelt jetzt denkt. Und er sagt, das ist mir egal. Ich zucke jetzt einfach raus. Wenn mir nach Hause zucken ist, weil irgendwer einen Schwachsinn verzapft hat, dann zucke ich einfach raus. Wurscht, wie die Umwelt reagiert.
Du hast gesprochen davon, wie gut dich der Regisseur kannte, dass er diese Figur so lebensnah gestaltet hat. Ja, die Frage ist, woher kennst du den Regisseur Dieter Strauch?
Ich habe im Sommer 2009 auf Einladung eines integrativen Theaterfestivals, das in Linz mittlerweile zum dritten Mal stattfinden wird nächstes Jahr, Sommertheater gespielt. Und der Dieter war für die Dokumentation zuständig. Das heißt, es gab immer wieder bei manchen Proben halt einen Menschen, oder eigentlich war es eine Kamera, die man zufällig gesehen hat, wenn man nach rechts oder nach links geschaut hat. Aber er ist nicht so aufgefallen. Also der hat so mitgefilmt, dass wir Darsteller nicht gehemmt waren, weil wir einfach nicht gewusst haben, dass die Kamera da ist. Er hat sich dann auch das prinzipiell die Leute erst in der Pause begrüßt und nicht am Anfang seines Drehens, damit er uns eben nicht hemmt. Und das war für mich der Punkt, dass ich mir gedacht habe, der Typ ist interessant, mit dem möchte ich arbeiten. Und dann habe ich ihm lange mit ihm geredet und er sagt, ja, so schnell glaubt er nicht, dass da was zustande kommt. Das Ganze war im August 2009 und im März 2010 hatte ich die erste Rohfassung von Love Sense am Tisch. Das fand ich schon sehr geil, weil die einfach eben sehr toll geschrieben war. Und dann haben wir uns getroffen im Juni und er sagt so nebenbei in einem Nebensatz, da waren wir schon so weit, wann wir zu drehen beginnen wollen. Und sagt in einem Nebensatz, übrigens ist das nicht zufällig, dass die im Rollstuhl sitzt, die Figur, die habe ich für dich geschrieben.
Was hast du dann darauf gesagt?
Ich war mal sehr bewegt, ja, weil ich natürlich als behinderter Darsteller hast du immer nur die klassischen Nebenrollen oder die Kleinstrollen halt, wo sie quasi den behinderten Vorzeigetypen haben. Und dass es jetzt jemanden gibt, der eine Rolle für mich schreibt, wo die Behinderung jetzt nicht ausgestellt wird, sondern über die Geschichte begründet ist. Das war das erste Mal und insofern hat mich das sehr bewegt und berührt, dass er das überhaupt macht.
Wie wird denn Behinderung in dem Film dargestellt oder was ist das Zentrale daran?
Der zentrale Inhalt des Films ist eben, dass es kein Behindertenfilm ist, sondern es ist zufällig so, dass es fünf Freunde gibt, fünf Liebesgeschichten parallel erzählt werden und eine Figur sitzt halt zufällig im Rollstuhl, aber sie sitzt aus eigenem Verschulden im Rollstuhl. Also das war jetzt, natürlich hat er die Figur in den Rollstuhl gesetzt, damit ich das spielen kann, aber es ist nicht so wie bei den meisten anderen solcher Filme, dass die Figur eben im Rollstuhl sitzt, damit der Behinderte einen Job hat, sondern es ist eben über die Geschichte begründet. Das macht das spannend, das ist das Spannende dran.
Wie würdest du den Robert beschreiben?
Der Robert ist ein extremer Choleriker. Das begründet sich aber auch aus der Geschichte heraus, die er hat. Einfach, er muss damit umgehen, dass er vor 8 Jahren Linz verlassen hat, nach Wien gegangen ist, weil er privat enttäuscht worden ist und kommt dann zurück und sitzt im Rollstuhl. Ich würde nicht auf ein Bier gehen mit ihm. Aber es ist natürlich bei allem Frauenheld sein, ist es natürlich schon heftig oder kann ich schon nachvollziehen, dass ihn das fertig macht, dass er im Rollstuhl sitzt, weil er sich so benommen hat, wie er sich benommen hat.
Aber er ist jetzt nicht ein, wie kann man es ausdrücken, er ist jetzt nicht ausschließlich irgendwie ein, er wird jetzt nicht als verbittert nur dargestellt. Er hat ja auch ein sehr feines Talent, er schreibt ja auch. Und dieses Talent wird dir dann auch zum Vorschein gebracht, oder?
Robert schreibt nicht freiwillig. Das Buch, das er schreibt und das präsentiert wird, schreibt er auf Anraten seines Psychotherapeuten, zu dem er geschickt wird, um den Unfall, der Grund dafür ist, dass er im Rollstuhl sitzt, zu verarbeiten.
Aber würdest du jetzt Robert als verbittert beschreiben? Glaubst du, dass er verbittert ist?
Er ist extrem verbittert, hat aber ein Ventil. Also er frisst es nicht in sich hinein, wie sehr viele behinderte Menschen, die ich kenne, was ich auch sehr gut von mir kenne. Also ich zeige das auch sehr selten bis nie. Und der Robert, der hat eben den nächsten Schritt. Der ist verbittert, zeigt das auch und lässt voll raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Was ihn dann auch gerade bei den Menschen oder bei der Frau, die er eigentlich haben will, nicht besonders gut anschreibt, das kriegt er nur nicht mit.
Wie siehst du Roberts Verhältnis zu den Frauen?
Robert war vor dem Unfall ein Frauenheld, der sich sicher sein konnte, dass er nur mit dem Finger schnitten muss und jede Frau bekommt, die er haben möchte. Und das macht ihn jetzt zu fertig, weil er nach dem Unfall eben so vieles nicht mehr kann, weil er kein Frauenheld mehr ist und das zu spüren bekommt, weil er jetzt um die Frau, die er haben will, kämpfen muss.
Was war für dich die berührendste Szene zu drehen?
Die emotional heftigste Szene war für mich die berühmte Picknick-Szene, wie wir es im Team immer genannt haben, wo er wo Robert mitbekommt, dass er die Lilly, die er eigentlich haben möchte oder auf die er immer noch abfährt, enttäuscht hat, wo er sie trifft, um sich auszusprechen, und in Wahrheit befetzen sie sich gegenseitig, weil sie beide ist nicht enttäuscht sind und das aber keiner zugeben kann. Weil es da eben auch geht um die fehlende körperliche Zuwendung, die du nicht, um die körperliche Zuwendung, die du nicht bekommst, weil du, oder nicht so leicht bekommst, weil du behindert bist. Darum, dass die Enttäuschung der Lilly auch sichtbar wird und spürbar wird. Da war es so, dass ich, obwohl ich gewusst habe, dass ich es nicht verbrochen habe, so drinnen war, als wäre ich schuld. Und ich weiß, vielleicht sieht man das oder merkt man das jetzt an der Art, wie ich spreche, es greift mich immer noch an, weil das eine der essentiellen Szenen war, wo wir beide, sowohl die Kollegin als auch ich, irrsinnigen Respekt davor hatten, ob das überhaupt wie gut wird. Und wir hatten eben aufgrund der knappen Drehzeit gerade mal, ich glaube, 3 Takes. Und dann musste das sitzen.
Das heißt, ihr habt diese Szene ja dann einfach nachempfunden. Also das heißt, es ist ein gewisses Maß, wie wir besprochen haben, an Improvisation dabei.
Wir haben den Sinn der Szene erfassen müssen, aber es gab in Form des Drehbuchs gab es nur ein Gerüst. Also da waren Dialoge im Ansatz festgesetzt und wir wussten, wo die Szene hingeht, aber was wir genau sagen, stand nicht drinnen, damit wir eben nicht in den, oder nur bedingt drinnen, damit wir eben nicht in die Bedrängnis kommen oder verführt werden dazu, einfach 1:1 den Text zu sprechen.
Fakt ist, ihr hattet einen sehr kurzen Zeitraum, diesen Film zu drehen. Ihr hattet wirklich nur 14 Tage. Wie würdest du die Dreharbeiten zusammenfassen?
Die waren extrem anstrengend. Man ging körperlich bis an die Grenzen. Es gab vorher und nachher nicht wirklich viel. Also wir hatten bis zu 10-12 Stunden Drehtage und dann fällst du ins Bett und schaust dir den dritten Text für den nächsten Tag an. Und das war's dann. Aber im Endeffekt haben wir uns durch ein Team ausgezeichnet, das irrsinnig toll war. Wir haben menschlich total gut zusammengepasst. Ja, wir waren fast wie eine Art Familie für diese 14 Tage.
Das heißt, das Leben von außen war relativ abgeschaltet. Wie haben eure Arbeitstage ausgeschaut? Also von wann bis wann waren die denn?
Das Leben von außen, was war das Leben von außen in den 14 Tagen? Ja? Also es gab keines, es durfte keines geben, weil wir einfach keine Zeit hatten.
Ja, aber wie schwer ist es dann, dass diese Rollen nicht verschwimmen? Also dass du bleibst und nicht diese Wochen als unter Anführungszeichen als Robert lebst?
Das war ja der Sinn und Zweck. Das sollte ja, das sollte es ja sein, dass wir keine Zeit haben zwischen uns und der Figur zu unterscheiden, es sei denn in Form der angesprochenen Technik, wo man es natürlich vom Hirn her absetzt, das schon. Aber wir sollten quasi nicht unsere Privatismen reinnehmen, weil, wie ich immer sage, wenn ich eine Rolle spiele, interessiert niemanden, wie das der Florian Jung erlebt hätte. In dem Fall interessiert nur der Robert Peyer. Und meine Aufgabe als Schauspieler, beziehungsweise seine Aufgabe als Regisseur, mich so hinzuführen, dass es für diese 14 Tage nur den Robert Peyer gibt.
Wie war die Zusammenarbeit mit den anderen Schauspielern?
Als wir uns im August 2010 getroffen haben, um das Drehbuch zu kriegen und die Kollegen kennenzulernen, war es ganz witzig. Ich hatte mit meinem männlichen Gegenspieler, nenne ich ihn jetzt mal, am Anfang nicht wirklich einen Draht, weil er einfach so in seiner Rolle war oder so in seinem Universum, dass ich mir gedacht habe, der macht sein Ding. Während die andere Kollegin schon irrsinnig viele Fragen gestellt hat. Also der war wichtig, sich quasi beim ersten Treffen schon, ohne das Drehbuch zu kennen, zumindest im Ansatz die Rolle zu bauen. Die Hauptdarstellerin hat nur zugehört und war sehr offen. Die hat auch, wenn man sich jetzt, was der Tito damals schon gemacht hat, war, dass er versucht, problematische Szenen durchzusprechen, und sie hat gesagt, das weiß sie nicht. Sie dreht das einfach, aber sie weiß es nicht. Im Endeffekt, wie ich dann gearbeitet habe, fand ich es sehr angenehm, weil ich mit dem Darsteller des Ludwig, der ja den Robert nicht gut riechen kann, mich irrsinnig gut verstanden habe, was es auch leichter machte, das zu spielen, weil wir einfach beide gewusst haben, da beginnt die Figur, da hört sie auf, weil off records haben wir uns super verstanden. Das ist prinzipiell einfacher, so eine böse Geschichte zu spielen, wenn du dich magst. Weil dann lässt du mehr zu. Die Susanna Kellermeier ist ein Geschenk für jeden Schauspieler, weil die einfach sehr genau weiß, was sie tut. Die lässt sich sehr, sehr, sehr in die Szenen fallen, womit sie mich auch zum Teil sehr überrascht hat, weil ich im Spielen dann nicht damit gerechnet hätte, dass die Lilly so reagiert, wie sie reagiert hat, was dem Film aber auch gut tut. Und menschlich sowieso. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben uns, ich glaube, 2 Wochen nach der Drehbuchübergabe hat sie mich angerufen und gebeten darum, dass wir uns treffen mögen, weil wir haben immerhin eine 8-jährige Geschichte, wir waren zusammen und die müssen wir uns bauen. Auch wenn es keiner sieht, aber wir Schauspieler müssen wissen, was da im Hintergrund abgelaufen ist, um das so spielen zu können. Das siehst du dann auch in der Arbeit, wo wir uns anschauen und sagen, okay, das war jetzt, vorher war das und das und jetzt springen wir in die Szene. Das macht den Film auch aus, dass wir ein gutes Team waren, mit dem man sehr gut arbeiten hat können und vor allem einen genialen Regisseur hatten.
Dieses Stück soll ja auch eine Art Visitenkarte sein, wie es, wie es Dieter Strauch gesagt hat. Wo willst du diese Visitenkarte anbringen oder was erhoffst du dir von dieser Visitenkarte?
Im Idealfall ist es so, dass Leute drinnen sitzen im Kino, die dann so berührt sind, dass sie mich für eine neue Theaterrolle, für eine neue Filmrolle holen. Der Robert zu spielen, den Robert zu spielen, hat von mir erfordert, wirklich alle Register meines Könnens zu ziehen. Das heißt, es ist ja auch so, dass du als Schauspieler eigentlich heutzutage ohne Demoband nicht mehr weit kommst. Insofern hat es der Dieter auch gemeint mit der Visitenkarte, dass es da Szenen gibt, die man eins zu eins aufs Demoband geben kann und wo man wahrscheinlich, wenn sich die Leute, die sich das anschauen, darauf einlassen und was von dem Handwerk verstehen, dann aufgrund dessen auch besetzt werden könnte.
Würdest du einen Unterschied machen zwischen Theater und Film oder würdest du einfach gerne beides machen?
Es wäre schon sehr genial, beides zu machen, einfach weil es ganz unterschiedliche Arbeitsweisen sind und weil du einfach auch unterschiedliche Kollegen kennenlernst, unterschiedliche Arbeitsweisen hast. Und weil es ein guter Ausgleich ist. Wenn ich Theater spiele, spiele ich im besten Fall bis zu 250 Mal das gleiche Stück. Wenn ich einen Film mache, mache ich in 4 bis 8 Wochen einen Film und der ist gegessen.
Oder auch in 2 Wochen.
Das ist eine extrem knappe Drehzeit, das ist nicht die Regel.
Du hast ja auch eine Schauspielschule absolviert. Wo war das und wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Meine Schauspielausbildung habe ich im Jahr 2001 abgeschlossen, habe sie am Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst in Wien absolviert. Und wenn du mich fragst, wie ich die Zeit in Erinnerung habe, es war natürlich ein immenser Kampf, weil ich einer der ersten, um nicht zu sagen wahrscheinlich sogar der erste Rollstuhlfahrende Typ war, der gemeint hat, er möchte Schauspieler werden. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung absolviert, bin genommen worden und dann begann der Kampf, weil nämlich meine Schauspiellehrerin sich nicht vorstellen konnte, dass ich was tun kann. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine sehr klassische Dialog war, nach 2 Wochen oder 3 Wochen, wo ich einfach nichts von ihr gehört habe, was ich denn machen soll. Dann habe ich gesagt, Julia, kannst du bitte auch was von mir verlangen? Darauf kam dann irgendwie, sie weiß ja nicht, was ich kann. Was weiß ich, was du kannst? Und dann habe ich gesagt, ob wir uns bitte darauf einigen können, dass sie von mir verlangt, was sie braucht. Und ich sage, beziehungsweise wir sehen dann gemeinsam, ob das funktioniert oder nicht. Wir haben uns dann nicht wirklich gut riechen können, weil sie trotzdem noch nicht die Gelassenheit hatte, das zu verlangen, was sie gebraucht hätte. Ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ich nenne es einmal Talent oder so irgendwie, oder vor allem Durchhaltevermögen, mir ein ziemlich gutes Handwerkszeug erspielt habe sozusagen. Und jetzt bin ich seit 2006 ganz gut im Geschäft. Was mich aber sehr gefreut hat, ist, dass das Umdenken, also dass es ein Umdenken gab im Laufe der letzten 10 Jahre in etwa, weil im vergangenen Herbst ein weiterer behinderter Mensch dort zu studieren begonnen hat. Um die Geschichte jetzt nochmal anzureißen mit diesem weiteren Kollegen, der da jetzt studiert. Dazu muss man wissen, als ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, gab es 2 Fachlehrer und meine Fachlehrerin, der ich dann später gesagt habe, sie möge mir sagen, was sie von mir verlangt, die hat keine Reaktion, aber wirklich absolut keine Reaktion gezeigt. Ich war ziemlich verunsichert, das ist eine Lehrerin, warum sagt die nichts? Und jetzt, ungefähr 10 Jahre später, hat ein behinderter Kollege die Aufnahmeprüfung dort absolviert, den ich vorbereitet habe. Und der hat eben diese Lehrerin zu der Ansage hinreißen können, dass sie sagt, das, was du machst, interessiert mich. Das ist quasi schon wie ein Lotto-Sechser bei ihr, weil sie bei mir überhaupt nichts gesagt hat, was mir auch zeigt, dass sie umgedacht haben muss.
Ist der auch im Rollstuhl, nur eine Rückfrage?
Der ist nicht im Rollstuhl, aber ist eben auch körperlich behindert. Mhm.
Was war denn der Auslöser, dass du Schauspieler werden wolltest?
Ich habe mir ein Kinderstück in der Grazer Oper angesehen und bin drin gesessen und das ist ja ganz nett, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es reicht, dass sich die Leute darauf stellen und einfach herumhampeln. Ich glaube, da war ich, wie alt war ich da? zwischen 12 und 14 maximal. Ich konnte mir jedenfalls, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, da muss wesentlich mehr dahinter stecken. Dann hat mich einfach von vornherein interessiert, was da alles dahinter steckt, und ich wollte es machen, habe es niemandem gesagt. Und dann gab es einen Freund von mir, der gemeint hat, ja, wenn du ein Schauspiel machen willst, mach doch einfach einen Kurs, völlig egal, ob du Rollen kriegst oder nicht. Aufgrund dessen habe ich dann eben einen Kurs gemacht, habe mir dann das Konservatorium gesucht, habe dort dann heimlich die Aufnahmeprüfung gemacht, weil ich mir die blöden Ansagen meines Umfelds ersparen wollte. Bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich studiere Schauspiel.
Und wie waren die Reaktionen?
Die Reaktionen meines Vaters war, bist du wahnsinnig, das kostet jetzt nicht viel, das kannst du nicht machen. Mein Bruder, der in seinem Zimmer war, geht die Zimmertür auf und sagt, wie schaut das jetzt aus, wie ist das diplomierter Kasperl oder was? Und ich so, ja, wenn du das so formulieren willst, ja. Und mittlerweile habe ich im Jahr 2000 mein eigenes Theaterensemble gegründet, mit dem ich regelmäßig spiele, eben um der Theorie Paroli zu bieten, dass ich aufgrund meiner Behinderung nie Rollen kriegen werde. Ich habe mir Rollen schreiben lassen und spiele seit knapp 11 Jahren durchgehend Theater, und jetzt eben auch das große Glück, dass der Dieter ein Potenzial in mir gesehen hat, das ich bis zum Drehbeginn wahrscheinlich nicht mehr vermutet hätte, und den Film geschrieben hat.
Wie schaut es denn allgemein aus mit den Rollenangeboten?
Meine erste Rolle 2006, die ich mir nicht selber organisiert habe und nicht selber verantwortet habe, war gleich im Theaterhaus Stuttgart in Deutschland. Da habe ich allerdings eine sehr einschlägige Rolle gespielt, da war ich ein Euthanasie-Opfer. Was sehr, sehr spannend war, weil die Ausschreibung schon so cool war, dass er geschrieben hat, das ist ein, muss man dazu sagen, ich war schon als Jugendlicher, bin ich abgefahren auf Musiktheater, und der Typ schreibt ein Musiktheaterstück für 16 Darsteller und so viele Musiker und ein männliches Wesen aus. Und ich habe mir gedacht, naja gut, ich bin Darsteller, ich bin ein männliches Wesen, Musiker bin ich keiner, aber man bewerbe sich halt mal. Und dann hat er gemeint, ja, also hat er mich besetzt eben. Und dann mitten im Proben, ich glaube 3 Tage vor der Premiere oder was, jedenfalls sehr knapp, hat er mir gesagt, ja, die Fragen, die ihr da jetzt stellt, der Chor, den es gab, die stellt sie an den Florian. Aber es waren eben, es war so, dass das KZ-Fragen waren. Wie sie mir die Fragen hinknallen, wie welcher Tag ist heute, wie heißen sie, war mir nicht klar, was ich da tue.
Zurück zu Love Science. Die Hanna empfängt ja so ein Liebeszeichen, wodurch dann der ganze Film ins Laufen gerät. Wie ist es, glaubst du, an Liebeszeichen?
Ich glaube jetzt an keine Zeichen. Ich glaube schon, dass man das... Also ich denke mal, wenn der Richtige dasteht, dann spürt man das. Ich glaube, vielleicht einfach ein Zeichen in Form dieses Kribbelns und des Genauwissens, das ist es jetzt. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwo hingeht und irgendwelche Zeichen empfängt. Das glaube ich dann doch nicht.
Soweit Florian Jung und seine Skepsis zu überirdischen Liebeszeichen. Wir sind nun am Ende der heutigen Sendung angelangt. Passend zu Allerheiligen hören Sie nächsten Dienstag eine Wiederholung mit dem Titel »Vom Sterben und Weiterleben«. Im Haus St. Barbara im 23. Wiener Gemeindebezirk begleiten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, Betroffene und ihre Angehörigen auf ihrem letzten Lebensabschnitt. Am Mikrofon verabschiedet sich Desiree Ackerer.
Fools in love. Are there any other kinds of lovers? Fools in love. Is there any other? Everywhere you go now, everything you touch, everything you feel, everything you see, everything you know now, everything you do it for your baby.